Herzlichen Dank für die liebe Begrüßung. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen, bei euch sein zu können, um über dieses für uns alle so wichtige Thema zu sprechen. Die theologische Brisanz der Schöpfungslehre. Diese theologische Brisanz, das heißt die Sprengkraft, haben jene messerscharf erkannt, die sie mit Leidenschaft bekämpfen. Und deshalb waren Karl Marx und Friedrich Engels für die Thesen von Charles Darwin dankbar, weil sie hofften, sie könnten damit endlich den Gedanken an den Schöpfer beerdigen. Als Charles Robert Darwin sein Hauptwerk über die Entstehung der Arten veröffentlichte im November 1859, da schrieb Friedrich Engels, der Mitverfasser des Kommunistischen Manifests, nur 16 Tage später, also er hatte das innerhalb der ersten 16 Tage gleich gelesen, einen begeisterten Brief an seinen Freund und Homie Karl Marx. Also ihr seht, Engels, das ist der zur Linken, und Marx zur Rechten mit dem Rauschebart, aber die sind natürlich beide links. Also, da schrieb er, übrigens ist der Darwin, den ich jetzt gerade lese, ganz famos. Die Teleologie, das heißt die sinnvolle Ausrichtung der Welt, war nach einer Seite hin noch nicht kaputt gemacht. Das ist jetzt geschehen. Jetzt ist die Teleologie, sagt er, endlich kaputt gemacht. Und endlich, so hoffte Engels, müsste man in Zukunft nicht mehr davon ausgehen, auch dank der Mithilfe von Darwin, dass hinter Natur und Mensch ein sinnvoller Plan und damit ein Planer stehe. 20 Jahre später, als der Folgeband von Karl Marx Kapital erschien, bat Marx Darwin darum, doch eine offizielle Widmung zu akzeptieren. Aber Darwin lehnte ab, wohl auch, um nicht in den politischen Streit hineingezogen zu werden. Aber die atheistischen Strategen, die hatten instinktiv erkannt, welches Potenzial in der Schöpfungslehre liegt und welcher Sieg errungen wäre, wenn man die Schöpfungslehre und das Vertrauen in ihre Realität zerstören könnte. Nach ihrer Überzeugung gab es nur ein ganz klares Entweder-Oder. Und die Frage ist, lagen sie damit richtig? Unser Vortrag wird zwei Teile haben. Der erste fragt Konfrontation oder Kompromiss, Schöpfung und oder Evolution. Und im zweiten wird es dann um die Substanz und die Konsequenzen und damit auch um die Kraft der Schöpfungslehre gehen. Genauso wie Marx und Engels sehen es ja streitbare atheistische Zeitgenossen auch heute, wie etwa Richard Dawkins. Eines seiner berühmten Bücher lautet Die Schöpfungslüge, warum Darwin recht hat. Deutsche Übersetzung 2010. Lüge, sagt er. Es gibt also eine moralische Bewertung. Wer Schöpfung vertritt, lügt. Es ist ein Lügenkongress, den wir hier durchführen. Und wenn man unbedingt von einem Designer sprechen wolle, so Dawkins, dann sei das höchstens ein blinder Uhrmacher, der ohne jeden Plan und Zweck gehandelt habe, eben blind und aufs Geratewohl. Und dabei sollen dann Lebewesen herausgekommen sein, die noch viel genialer konstruiert sind als ein Uhrwerk. Was ist der Mensch, fragt Dawkins. Und er kommt zu der Antwort, eine von einem kurzlebigen Verband langlebiger Gene gebaute Überlebensmaschine. Die Gene leben lange, der Mensch lebt kurz und das Ganze in einem Universum blinder physikalischer Kräfte, das von nichts anderem geprägt ist, außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Und so wie Dawkins sehen es auch viele andere atheistische Autoren wie Daniel Dennett, Sam Harris oder für Deutschland wäre noch Ulrich Kutscherer als Beispiel zu nennen, ein Biologe aus Kassel. Das allerdings sind nicht die einzigen Stimmen in der aktuellen Diskussion. Andere Autoren versuchen zurzeit den Konflikt eher herunterzuspielen. Sie wollen das schroffe Entweder-Oder in ein harmonisches sowohl als auch umdeuten. So etwa die National Academy of Science in den Vereinigten Staaten. Sie vertritt offiziell eine volle Vereinbarkeit von Evolution und religiösem Glauben. vermutlich aus taktischen Gründen, um den großen Teil der religiösen US-Bürger nicht zu verschrecken. Aber auch von Seiten der Theologie und nicht zuletzt der deutschen Theologie gibt es viele Versuche, dem Konflikt mit der evolutionistischen Welterklärung aus dem Wege zu gehen. Auf dem Wege einer Entflechtung, wie man das nennt. Und dafür entwickelte man verschiedene Varianten einer sogenannten theistischen Evolutionslehre, die bis weit in evangelikale Kreise hinein verbreitet ist. Einige bekannte Autoren, Francis Collins, Gott und die Gene, Denis Olamoureux, I love Jesus and I accept evolution. Ich liebe Jesus und akzeptiere Evolution. Oder auch 2012 Mark Marcinczyk, Evolution für Evangelikale. Timothy Keller, der ein bekanntes Buch über apologetische Fragen geschrieben hat, in dem man sehr viele gute Entdeckungen machen kann, warum Gott, unterscheidet darin zwei verschiedene Varianten theistischer Evolution. Einmal sagt er, gibt es das Konzept der ungesteuerten Evolution. Das heißt, dass Gott die Entstehung der Welt angestoßen hat und dass die weitere Entwicklung ausschließlich natürlichen Gesetzen folgte. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere, die Keller dort darstellt, ist die sogenannte gesteuerte Evolution. Dass Gott das Leben erschuf und anschließend die natürliche Selektion so lenkte, dass aus einfachen Lebensformen die komplexeren erstanden. Dabei setzte Gott den Prozess der Evolution in Gang, im Sinne von hielt auch immer die Hand darüber, ohne ihn jedoch zu verletzen. Keller selbst entscheidet sich für die letztere Variante. Er lehnt Evolution nach eigenem Bekunden als Weltanschauung ab. Er sieht aber in dem Modell eine wissenschaftliche Erklärung dafür. Zitat, wie auf der Ebene der Biologie Gott seinen Schöpfungsprozess gestaltet hat. Also Kellers Meinung lautet, Gott schuf durch gelenkte Evolution. Es wird in der Diskussion oft übersehen, dass es solche theistischen Konzepte bereits lange vor Darwin gab, nämlich bereits in der Gnosis des 2. Jahrhunderts. Auch die ersten Christen waren ja schon herausgefordert durch die ersten Evolutionsgedanken. Es gab unter den Vorsokratikern einige, wie zum Beispiel Demokrit, von dem gibt es natürlich noch kein digitales Bild, aber immerhin diese Büste, 460 bis 370 vor Christus, und Epikur, 341 bis 270 vor Christus, dass die schon versuchten, alle Naturphänomene letztlich durch einen naturalistischen, materialistischen Prozess zu erklären. Und die frühe Kirche, soweit sie rechtgläubig war, hielt konfrontativ dagegen und sagte, das kann nicht stimmen. Allerdings gab es auch die Strömung der Gnosis. Das war eine Häresie, eine Irrlehre mit verschiedenen Ausprägungen. Und die Gnosis lehrte, ja, die materielle Welt ist von Anfang an fehlerhaft. Es gab also keinen Bruch, keinen Sündenfall. Ja, und deswegen konnte sie ja nicht von dem höchsten Gott erschaffen worden sein, sondern nur von einem Demiurgen, also einem minderwertigen Geist. Wir haben heute ganz ähnliche Konzepte, die uns als theistische Evolution nahegebracht werden, wie etwa der Biologe Ken Miller, der sagt, Gott schuf einen ungerichteten Prozess, der dann die Welt und die Kreaturen erschuf, die er nie vorhersah und vorherbestimmte. Und Miller sagt, dabei mussten nicht unbedingt Menschen herauskommen. Dass es dann so kam, umso schöner. Und ein Kritiker hat es ironisch formuliert. Er hat gesagt, mit dieser Deutung, da werde Gott zu jemandem, der eine kosmische Lotterie in Gang setzt, damit Lebensformen entstehen und der irgendwann eine Art Jackpot, also Hauptgewinn, mit einem geistbegabten Wesen gewinnt. Gott schickt das Ganze auf die Reise, legt selbst nicht fest, was herauskommt und siehe da, ein geistbegabtes Wesen. Und das verstanden als theistische Evolution. Liebe Freunde, ich frage mich, wo ist da noch der Unterschied zu Dawkins blindem Uhrmacher? Und wo, bitteschön, liegt der Unterschied zwischen der ungesteuerten und der gesteuerten Variante der theistischen Evolution? Offensichtlich doch nicht im Prozess selbst. Denn Auch bei der gesteuerten Variante sagt Tim Keller ja, würde Gott zwar eingreifen, aber ohne den Prozess der Evolution zu verletzen. Eingreifen, aber nicht zu sehr. Aber wenn nun der Evolutionsprozess unangetastet bleibt, dann gilt für ihn genauso, was der Historiker Peter Bowler über Darwins Sicht schreibt. Was geschieht da eigentlich bei der Selektion? Selektion passte die Arten an immer wieder veränderte Umwelten an und sie erreichte das durch das Töten von nutzlosen Varianten in einem mitleidslosen Kampf ums Dasein. Dies schien nicht die Art des Prozesses zu sein, den ein gütiger Gott eingerichtet haben könnte. Die Unterwerfung unter Selektion, unter das Zufallsprinzip, war der Preis, den man dafür zahlte, um eine vermeintliche Unabhängigkeit gegenüber Gott zu gewinnen und gegenüber seinem Herrschaftsanspruch. Und zwar sowohl in der ethischen Gestaltung der Lebenspraxis als auch in der philosophischen Deutung des Lebenssinns. Und darauf hoffte auch Karl Marx. Befreiung des Menschen von Gott. Marx wörtlich: Ein Mensch, der von der Gnade eines anderen lebt, betrachtet sich als abhängiges Wesen. Ich lebe aber vollständig von der Gnade eines anderen, wenn ich ihm nicht nur die Unterhaltung meines Lebens verdanke, sondern wenn er außerdem mein Leben noch geschaffen hat. Dann bin ich völlig abhängig von ihm. Marx hatte das gut verstanden. Ihr Lieben, vor diesem Hintergrund erscheint das theistische Konzept, diese Kombination von Evolution und Schöpfung, wie der verzweifelte Versuch, nachträglich einen Sinn in das Lotteriespiel hineinzudeuten. Oder anders formuliert, in einem Film, der ohne Gott entworfen wurde, ja sogar ursprünglich gegen Gott gerichtet war, will man ihm doch noch eine ehrenhafte Rolle zukommen lassen, jedoch ohne die sonstige Filmhandlung zu verletzen, wie Keller sagen würde. Und damit begeht, und das ist ganz wichtig, das theistische Modell einen grundlegenden methodischen Fehler. Statt der angestrebten Entflechtung kommt es zu einer Vermischung. Hier wird nämlich nichts entflochten. Wenn man sagt, auf der Ebene der Wissenschaft nehmen wir die Evolution und auf der Ebene des Glaubens die Schöpfung. Denn auch die evolutionistische Deutung geht ja von einem starken weltanschaulichen Konzept, also einem Glauben aus. Und auch die Schöpfungslehre hat es mit der Deutung der materialen Daten in dieser gegenständlichen Wirklichkeit zu tun. Das ist ein krasser methodischer Fehler, der hier begangen wird. Es ist keine Entflechtung, sondern es ist vielmehr eine Vermischung, die uns hier begegnet in der theistischen Evolutionslehre. Eine Vermischung von evolutionistischer Deutung und biblischer Deutung. Und die theologische Brisanz der Schöpfungslehre erweist sich nun darin, dass sie sich dieser Vermählung mit der Evolutionskonzeption von Anfang bis Ende widersetzt. Stattdessen behauptet die Schöpfungslehre eine eigene kraftvolle Weltdeutung. Und diese eigene kraftvolle Weltdeutung steht dem evolutionistischen Denken frontal entgegen. Und somit gilt für das Verhältnis von Schöpfung und Evolution, um es in der Sprache der Logik zu sagen, der Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Es gilt das zwingende Entweder-Oder, Konfrontation statt Kompromiss. Und damit kommen wir schon zum zweiten Teil. Nun müssen wir fragen, woher gewinnt die Schöpfungslehre diese Gestaltungskraft und damit auch diese Brisanz, diese Anstößigkeit? Es soll nun darum gehen, die Gründe dafür zu benennen und dabei muss ich mich aus Zeitgründen auf 5 Thesen beschränken. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber sie benennen zentrale Konfliktpunkte. Und an diesen Thesen kann man sich dann nochmal orientieren, wenn man versuchen will, für sich diesen Vortrag zusammenzufassen. Also worin ist die Brisanz und die Substanz der Schöpfungslehre begründet? 5 Thesen. Erste These. Ein persönlicher Gott hat die Welt und den Menschen real ins Dasein gerufen. 1. Mose 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der Herr Jesus nimmt das auf in Matthäus 19, in Vers 4 und 5, wo er sagt, habt ihr nicht gelesen, Klammer auf, nämlich in 1. Mose 1, dass der Schöpfer sie, die Menschen, als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Also Jesus bestätigt hier das geschichtliche Verständnis von Genesis 1, von 1. Mose 1. Und bei Paulus finden wir den gleichen Befund in Apostelgeschichte 17, Vers 24 auf dem Areopag in Athen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind, er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen. Er hat allem den Odem gegeben. Das ist das Erste. Ein persönlicher Gott hat die Welt real ins Dasein gerufen. Gott handelt in seinem Schaffen persönlich, souverän, unabhängig von allen weltlich natürlichen Bedingungen. Und gerade im realgeschichtlichen Handeln erweist der persönlich allmächtige Gott seine unendliche Überlegenheit, etwa gegenüber den Götzen. So wird das immer wieder bei den Propheten betont. Jesaja 40 ab Vers 25 etwa. Ich möchte daraus einige Verse lesen und ähnlich in Jeremia 10 Vers 11 bis 13. Wir hören es nach Jesaja 40. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese geschaffen. Er, der ihr Heer abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht, so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Er hat die Enden der Erde geschaffen. Gottes Handeln ist geschichtsmächtig, schafft neue Wirklichkeit und gerade darin liegt ein entscheidender Gegensatz gegenüber den wirkungslosen Götzen der Völker. Und da müssen wir bedenken, die Erschaffung von Welt und Mensch ist auch eine historische Ereignisfolge, wie der 30-jährige Krieg etwa oder die Vorgänge der Reformation. Und darum sind wir auf authentische Quellen angewiesen, die uns einen Zugang dazu verschaffen. Und genau mit diesem Anspruch treten die biblischen Texte an uns heran. Der Wortsinn dieser Texte, der Literalsinn, kann nicht auf Bilder, auf Metaphern reduziert werden, sondern sie reden von realem Geschehen. Bereits in 1. Mose 1 ist von echten Kalendertagen die Rede, wie man auch sprachlich nachweisen kann. Gottes schöpferisches Wirken in der Welt erstreckt sich eben nicht allein auf die Veränderung innerer Zustände, auf die Bewegung von Herzen, auf die Vergebung von Sünden, sondern auch auf die Beherrschung der äußeren Elemente. Das sehen wir zum Beispiel an den Wundern Jesu, die seine Schöpfermacht auch im Bereich der geschichtlich-materiellen Welt dokumentieren. Die Verwandlung von Wein in Wasser, die Erschaffung von Brot, die durch ein Wort erfolgende Heilung oder gar Wiederauferweckung vom Tod. Und Jesus selbst bestätigt den Wortsinn, den Literalsinn der alttestamentlichen Berichte, etwa wenn er von den Vorgängen der Urgeschichte, der Schöpfung, der Sintflut als realen Ereignissen spricht. Jesus zitiert 1. Mose 1 als reale Geschichte. Und genauso Paulus spricht von Adam in Römer 5, als dem wirklichen ersten Menschen. Es gehört zur Grundstruktur der biblischen Weltdeutung, dass Ereignisse nicht nur als Bilder oder Verdeutlichungen für geistliche Wahrheiten dienen. Also da wird ein Ereignis berichtet, damit man einen geistlichen Zusammenhang illustrieren kann, sondern dass oftmals die Fakten die Botschaft erst begründen. Und darum sind in der Bibel, und das ist im Vergleich mit den Religionen einzigartig, die Fakten auch für den Glauben grundlegend. Zum Beispiel Jesu Sühnetod am Kreuz. Dadurch, dass dieses Faktum damals von Gott festgemacht wurde, können wir heute Sündenvergebung bekommen. 2. Korinther 5. Er starb für uns, aber nun lasst euch versöhnen mit Gott. Oder wenn Jesus nicht auferstanden wäre, 1. Korinther 15, hätten wir keine Hoffnung über das Grab hinaus. Oder die Tatsache, dass Gott den Menschen als Mann und Frau schuf, begründet erst die Schöpfungsordnung der Ehe, konstituiert erst die Ehe, Matthäus 9. Darum Weil Gott schuf, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Das ist keine nachträgliche Erklärung der Ehe. Jesus begründet ihre Unauflöslichkeit mit der Erschaffung des ersten Menschenpaares. Und auch die Tatsache, dass der sehr gut geschaffene Mensch beim Sündenfall gegen seinen Schöpfer rebellierte, bewirkt die fundamentale Not jedes einzelnen Zeitgenossen bis heute. Und die Vorgabe, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat, begründet nach 2. Mose 20 bis heute den Wochenrhythmus seiner Geschöpfe. Darum geht Mose offensichtlich von einem wörtlichen Verständnis aus. Tatsachen begründen die Botschaft. Das ist also das Erste. Ein persönlicher Gott hat die Welt real ins Dasein gerufen und daraus folgt nun, alles Leben des Menschen ist persönlich verdankt. Es ist geschenkt. Es gibt einen anderen, der ein Eigentumsrecht gegenüber unserem Leben hat, ein Copyright gewissermaßen. Und deshalb steht jeder Mensch mit seinem Leben, mit seinem geschenkten Leben in einer Verantwortungsbeziehung vor dem persönlichen Schöpfer. Deswegen sagt Paulus in Apostelgeschichte 17, 27, damit sie den Herrn suchen. Also jeder ist verpflichtet, den Herrn zu suchen. Und jeder ist dazu bestimmt, Apostelgeschichte 17, 31, eines Tages im Gericht dieses Herrn Rechenschaft abzulegen. Und in diesem Gericht wird der Mensch nun mit einer zweiten Kernaussage der Schöpfungslehre konfrontiert. Ihr merkt, ich versuche in diese kurze Zeit doch möglichst noch einen Inhalt hineinzulegen. Also, zweite These. Die göttliche Qualität der Welt ist offensichtlich dem natürlichen Verstand zugänglich. Ist offensichtlich und dem natürlichen Verstand zugänglich. Das heißt, der Mensch hat keine Entschuldigung, mit der er die Missachtung oder Ablehnung eines Schöpfers rechtfertigen könnte, wie Paulus in Römer 1, Vers 20 betont, denn Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Demnach hat der Schöpfer seinen Menschen nicht nur eine schriftliche Offenbarung gegeben, das war ja die erste These, sondern er hat ihm zusätzlich das gegeben, was wir Theologen eine natürliche Offenbarung nennen. Schriftlich, das ist die spezielle Offenbarung. Und die Natur, das nennt man allgemeine Offenbarung. Im Psalm 19 werden sie ja nacheinander beschrieben. Und damit sagt Paulus, auch jemand, der nie eine Bibel in der Hand hatte, nie eine Predigt gehört hat, kann demnach etwas von Gott erkennen. Warum? Vers 19, Gott hat es allen Menschen offenbar gemacht. Was hat er offenbar gemacht? Vers 20, sein unsichtbares Wesen, seine Kraft und seine Gottheit. Und Sie merken, das ist noch nicht das Evangelium. Für das Evangelium brauchen wir die spezielle Offenbarung. Aber es ist dennoch harte Information, dass es einen Gott geben muss, dass dieser Gott mächtig, beständig und genial ist, dass man diesen Gott ernst nehmen und nach ihm fragen muss. Und Paulus sagt, das müsste jeder erkennen, ansatzweise, der ehrlich nachdenkt, seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Und sehen Sie hier diesen diametralen, diesen völligen Gegensatz zum evolutionistischen Erklärungsmodell? Der Evolutionismus sagt, wenn man die Werke anschaut und lange genug darüber nachdenkt, kommt man zu dem Schluss, dass sie durch einen natürlichen Selektionsprozess entstanden sind. Und demnach hätten die Menschen dann eben doch eine Entschuldigung für ihren Unglauben. Bezeichnenderweise aber scheitern die evolutionistischen Deutungen immer wieder an diesem Befund von Römer 1, Vers 20, weil sie die grundlegenden Herkunftsfragen nicht plausibel beantworten können. Wie wird aus nichts etwas? Aus Chaos Ordnung? Wie entsteht aus toter Materie Leben? Und wie aus Unpersönlichem das Persönliche? Louis Pasteur, der große Chemiker, ist bis heute nicht widerlegt mit seiner These Omne vivum ex vivo, alles Leben kommt aus Leben. Und gerade Pasteur bestätigt unsere zweite These mit seiner Erfahrung, wenn er sagt, ein wenig Wissenschaft trennt uns von Gott, viel Wissenschaft Paulus würde sagen, Nachdenken bringt uns ihm näher. Und ganz ähnlich hat es Werner Heisenberg, der berühmte Physiker, erklärt, wenn er sagt, der erste Schluck aus dem Becher der Natur führt zum Atheismus. Aber auf dem Grunde wartet Gott. Das heißt, eine oberflächliche Beschäftigung mit Naturwissenschaft kann den Zweifel fördern. Aber wer lange genug und gründlich genug den Fakten folgt, der merkt, dass er ohne Gott diese Welt nicht verstehen kann. Das war das Zweite. Die göttliche Qualität der Welt ist offensichtlich und dem natürlichen Verstand zugänglich. Aber die Schöpfungslehre der Bibel geht noch darüber hinaus und konfrontiert uns mit einem dritten provokativen Anspruch. Und der lautet, die Schöpfungslehre dokumentiert die Wirkmacht des göttlichen Wortes. Die Schöpfungslehre dokumentiert die Wirkmacht des göttlichen Wortes. Das wissen wir wieder aus der speziellen Offenbarung. Sie beschränkt sich eben nicht darauf, dass Gott geschaffen hat, sondern sie nennt auch das Mittel seiner Schöpfertätigkeit, nämlich das gesprochene Wort. Gott sprach und es geschah. 1. Mose 1, Psalm 33, 9. Er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Hebräer 11, 3. Dass die Welten, dass das Universum durch Gottes Wort bereitet wird, das gilt. Und die fortschreitende spezielle Offenbarung aus dem Neuen Testament fügt dann noch eine weitere Differenzierung hinzu. An dem Schöpfungsvorgang mittels des Wortes war der Sohn Gottes unmittelbar beteiligt. Jesus als Schöpfer. Unmittelbar beteiligt. Kolosser 1,16. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Hebräer 1,2. Durch ihn, durch Jesus hat Gott die Welten geschaffen, Gott der Vater. Oder auch Johannes 1, Vers 3 natürlich. Alles ist durch das Wort gemacht und das Wort ist, wie wir wissen, Christus. Und wie real diese schöpferische Wirkweise des Wortes gemeint ist, das können wir in den Evangelien studieren. An der Art und Weise, wie Jesus etwa die Elemente beherrscht, wie er Kranke heilt. Sodass gestützt auf viele vorangehende Beweisfälle der Hauptmann von Kapernaum in Matthäus 8, Vers 8 bekennt, sprich nur ein Wort, dann wird dein Knecht gesund. Wirkmacht des göttlichen Wortes, dann wird mein Knecht gesund. Oder denkt an diese Situation auf dem Friedhof in Bethanien. Jesus hat die schöpferische Potenz, Tod in Leben zu verwandeln. Lazarus, komm heraus, sagt er mit Worten, Johannes 11, 43. Und er ist lebendig. Und diese Entdeckung war ein entscheidender Auslöser der Reformation. Wir haben ja am 31. Reformationstag gefeiert, als Luther die schöpferische Wirkkraft des Wortes Gottes erkannte. Und deswegen sprachen die Reformatoren vom Verbum efficax, das wirksame, das effektive Wort. Und von dieser Voraussetzung her, dass ein allmächtiger Gott durch sein Wort wirkt, war es für die Reformation auch kein intellektueller Blackout zu akzeptieren, dass die Welt in realen 6 Tagen geschaffen worden war. Das war vor 500 Jahren im Prinzip nicht weniger umstritten als heute. Aber Martin Luther hatte dieselbe Textgrundlage wie wir. Und darum beharrte er in einer Predigt 1527, darum, wenn Mose schreibt, dass Gott in 6 Tagen Himmel und Erde und was darin ist geschaffen habe, so lass das so bleiben, dass es 6 Tage gewesen sind. Kannst du es aber nicht verstehen, wie es 6 Tage sind gewesen, so tu dem Heiligen Geist die Ehre, dass er gelehrter sei als du. Weil es aber Gott redet, so gebührt dir nicht, sein Wort aus Frevel dahin zu lenken, wohin du willst. Zitat Ende. Der Gegensatz könnte also nicht größer sein. Hier das souverän zielgerichtete Schöpferwort, dort ein Jahrmillionen dauernder Prozess des Sterbens, Tötens, Scheiterns, Selektierens. Kann Tod kreativ sein? Damit kommen wir zu einem vierten und vorletzten Punkt, der die Brisanz der Schöpfungslehre ausmacht. Viertens, die Todesverfallenheit des Menschen ist im Rahmen der Schöpfungslehre anthropogen, also menschengemacht und damit schuldbedingt. Die Todesverfallenheit des Menschen ist im Rahmen der Schöpfungslehre, das ist natürlich sehr anstößig, anthropogen, also menschengemacht und damit schuldbedingt. Das heißt, die Schöpfungslehre erklärt uns nicht nur den Ursprungszustand von Welt und Mensch, sondern sie ist auch der Schlüssel zur Bewertung unserer aktuellen Situation. Denn trotz der Erkennbarkeit auch unserer Welt als Schöpfung, Punkt 2, ist diese Welt auch gekennzeichnet, wie wir wissen, durch Leiden und eine unumkehrbare Todesverfallenheit. Und die Ursache dafür, sagt die Schöpfungslehre, liegt in einem realen Bruch mit dem Ausgangszustand. Diesen realen Bruch, der durch das erste Menschenpaar Adam und Eva schuldhaft ausgelöst wurde. Der Vorgang selbst wird in 1. Mose 3 beschrieben und in Römer 5 und 6 weiter erläutert. Und dort sagt die Bibel ganz klar, der Tod war von Anfang an nicht dabei. Der Tod ist wie ein Fremdkörper in diese Schöpfung eingedrungen. Und hier besteht nun endgültig der Widerspruch zur Logik des Evolutionsdenkens und er wird unüberwindbar, dieser Widerspruch. Denn wenn der Mensch ursprünglich und schuldhaft seinen Tod verursacht hat, dann kann der Tod nicht zugleich der Handwerksmeister bei der Entstehung des Menschen sein. Entweder oder. Der Theismus versucht dieser logischen Falle zu entkommen, indem er behauptet, ja, Römer 5 spreche nur vom geistlichen Tod, aber nicht vom leiblichen Tod des Menschen. Aber diese Behauptung scheitert an der Klarheit der Texte. An der Klarheit der Texte, sowohl in Genesis als auch im Römerbrief. Das kann man nur durch eine dreiste Umdeutung gewinnen. Römer 5, Vers 12 stellt ganz klar den geistlichen Tod, die Sünde, und den leiblichen Tod als Folge der Sünde einander gegenüber. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Hier muss der leibliche Tod gemeint sein, sonst wäre das eine Tautologie, eine Nullaussage. Die Sünde, durch die Sünde ist die Sünde in die Welt gekommen. Wer sich über Römer 5 ausführlicher informieren will, den verweise ich gern auf meine Homepage. Darüber wird ab spätestens Montag so Bonusmaterial zu diesem Vortrag zur Verfügung gestellt. Und dort finden Sie auch eine ausführliche Predigt zu Römer 5, die diesen Zusammenhang noch weiter erklärt. Die biblische Position ist nicht verhandelbar. Die Todesverfallenheit ist anthropogen und schuldbedingt. Die Schöpfungslehre behaftet, und das macht sie so unbequem, den Menschen als Geschöpf auf seine Schuld vor Gott. Aber vor diesem Hintergrund garantiert sie ihm zugleich eine übernatürliche Würde, die ihm von jedem evolutionistischen Ansatz geraubt wird. Und damit sind wir zu unserer letzten und fünften These gelangt. Die Würde und Identität des Individuums, also das, was das Wesen des Menschen ausmacht, die Würde und die Identität des einzelnen Menschen, des Individuums, sind garantiert und gesichert allein in seiner Geschöpflichkeit. Allein in dem Befund, dass er Geschöpf des allmächtigen Gottes ist, der ihn zu seinem Bilde geschaffen hat, der ihm die Imago Dei, das Bild Gottes, aufgeprägt hat. Allein darin sind Würde und Identität garantiert und nur darin auch dem Zugriff menschlich-ideologischer Willkür entzogen. Und auch diese fünfte These ist in unserer gesellschaftlichen Situation wichtiger denn je. Gott sagt, Genesis 1, 27, dass er den Menschen zu seinem Bilde schuf. Dass er ihm Merkmale gab, die den Menschen kategorial von allen anderen Geschöpfen unterscheiden. Und alle diese Merkmale dienen unserer großen Zielbestimmung, nämlich in liebevoller Gemeinschaft und in echter Kommunikation mit unserem Schöpfer zu leben. Er gab uns Denkfähigkeit, die Sprache, ein moralisches Gewissen. Das ist die Imago Dei. Und zur Bewältigung unserer Lebenswirklichkeit hat der Schöpfer seinem Menschen Schöpfungsordnungen zur Verfügung gestellt, die sich unmittelbar aus der Schöpfung ableiten. Und zu diesen Schöpfungsordnungen gehören etwa die lebenslange Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, Matthäus 19, Und zu dieser Schöpfungsordnung gehört auch das Aufziehen von Kindern im Schutzraum dieser Gemeinschaft, im Schutzraum der Familie, Epheser 6. Und unsere Gesellschaft erlebt zurzeit einen beispiellosen Frontalangriff auf die Identität und damit auch auf die Würde des Menschen. In vorderster Front steht dabei die Ideologie des Genderismus, der das gottgegebene Mannsein und Frausein, Gott schuf sie als Mann und Frau, auflöst. 60 und mehr Geschlechter, jeweils fließend und jederzeit veränderbar, angeblich nur anerzogen und deshalb auch nicht verlässlich. Unser Staat strebt nach stärkerem Einfluss auf die Familien und will die Kinder immer früher aus der Prägung durch die Eltern herauslösen. Regierungskreise, so wurde jetzt bekannt, planen noch bis zum Jahresende sogenannte Kinderrechte in der Verfassung zu verankern, was nichts anderes bedeutet als vermehrte Zugriffsrechte des Staates auf die Kinder und auf die Familien. Und dies, obwohl unser Grundgesetz in Artikel 6 schon längst die Schutzfunktion des Staates festgehalten hat. Aber diese benannten Entwicklungen sind nur die Spitze des Eisbergs. Längst vor dem Aufkommen der Genderlehre war das Unrecht massenhafter Abtreibungen gesellschaftlich akzeptiert. Da der Wert des Einzelnen nicht metaphysisch bestimmt wird, also nicht durch eine übergeordnete Instanz, sondern der Wert des Einzelnen wird festgelegt durch den politischen Konsens, durch das, worauf sich eine Gesellschaft eben je nach Machtverhältnissen einigt. Und danach gibt es de facto wieder lebensunwertes Leben. Menschen mit zu erwartender Behinderung sollen möglichst nicht das Licht der Welt erblicken. Euthanasie könnte in diesem Zusammenhang wieder ein Thema werden. So wird der Mensch zunehmend verfügbar für den Zugriff des Menschen. Und dann zählt am Ende Survival of the fittest. Der Stärkere setzt sich durch und diktiert dem Schwachen, ob er leben darf und wie er leben soll. Und gesellschaftliche Mehrheiten entscheiden dann über Lebensrecht und Todesschicksal. Deutschland 2019. Die Schöpfungslehre aber reißt den Menschen seinesgleichen aus der Hand. Sie verwehrt dem Starken den bedingungslosen Durchgriff auf den Schwachen. Sie verwehrt dem Mächtigen das Verfügungsrecht über den Ohnmächtigen, indem sie den Einzelnen und eine ganze Gesellschaft auf jenen unzerstörbaren Schutzraum behaftet, den der heilige Schöpfer selbst denen gewährt, die er zu seinem Bilde geschaffen hat. Gott sagt, wer euch angreift, greift mich an. Wer sich am Menschen vergeht, rebelliert auch damit gegen dessen Schöpfer. Sogar noch der Mörder Kain wird mit dem Kainsmal vor Willkür, nicht vor Gerechtigkeit, aber vor Willkür geschützt. Damit komme ich zum Fazit. Wir haben gezeigt, dass die Schöpfungslehre in ihrer biblischen Substanz, die uns Gottes Wort offenbart, gravierende Konsequenzen hat. Und zwar sowohl für das Schicksal jedes einzelnen Menschen, als auch für die Gestaltung und die Freiheit einer Gesellschaft. Und darin jeweils erweist sich die theologische Brisanz der Schöpfungslehre. Erstens, ein persönlicher Gott hat die Welt und den Menschen real ins Dasein gerufen. Zweitens, die göttliche Qualität der Welt ist offensichtlich und dem natürlichen Verstand zugänglich. Drittens, die Schöpfungslehre dokumentiert die Wirkmacht des göttlichen Wortes. Viertens, die Todesverfallenheit des Menschen ist im Rahmen der Schöpfungslehre anthropogen, also menschengemacht und damit schuldbedingt. Und schließlich fünftens, die Würde und Identität des Individuums, des Einzelnen, sind garantiert und gesichert allein in seiner Geschöpflichkeit und nur darin dem Zugriff menschlich-ideologischer Willkür und auch letztlich dem Zugriff eines Staates entzogen. Dieses inhaltliche Profil der Schöpfungslehre aber lässt sich, wenn man logisch, konsequent und konsistent bleiben will, mit dem evolutionistischen Konzept auf keiner Ebene harmonisieren oder ausgleichen. Drängt uns vielmehr zum Entweder-Oder. Und deshalb, ihr Lieben, ist und bleibt die Auseinandersetzung um Schöpfung oder Evolution ein unverzichtbarer Dienst, den wir unseren Familien und Gemeinden schulden, ein Dienst, den wir auch unserer Gesellschaft schulden und ein Dienst, den wir nicht zuletzt unserem Herrn Jesus Christus und seiner Ehre schulden. Oder, um es abschließend mit einem bildhaften Vergleich von Martin Luther zu sagen, wenn ich auch mit der lautesten Stimme und klarsten Darlegung jedes Stück der Wahrheit Gottes bekenne, mit Ausnahme genau jenes kleinen Punktes, den die Welt und der Teufel im Moment angreifen, dann bezeuge ich nicht Christus, wie lautstark auch immer ich mich zu ihm bekenne. Die Treue eines Soldaten beweist sich da, wo gerade der Kampf wütet. Nur außerhalb des Kampfes an der Front standhaft zu sein, nur außerhalb des Kampfes an der Front standhaft zu sein, ist nichts anderes als Flucht und Schande, wenn man am entscheidenden Punkt zurückweicht. Darum brauchen wir diese Konferenz.